Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, Herr.
Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium Jesu Christi. Ja, ich mache mal wieder einen neuen Versuch, auszulegen, worum es in der Messe, die ja die Hingabe Jesu in den Tod, also in seine Passion und in sein Sterben am Kreuz aufbewahrt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Jetzt habe ich den Satzanfang schon vergessen. Also neun versucht, das irgendwie zu verstehen. Was geschieht denn da? Wieso stirbt er? Über viele Jahrhunderte war die Antwort: Ja, er leistet Sühne für unsere Sünden, mit denen wir Gott unendlich beleidigt haben. Seit Mitte letzten Jahrhunderts fällt es den Menschen schwer zu glauben, mir auch. Vorletztes Jahr habe ich gesagt, er will ihnen demonstrieren, wie entscheidend das Hören ist. Weil das Hören führt ihn ans Kreuz, Hören ist in der Tat kreuzigend. Man hört halt Sachen, die man nicht hören will. Aber es führt auch zur Auferstehung. Und das ist der Weg sozusagen des Lebens, den wir sonst gar nicht, also wer würde schon in das Unangenehme reinspüren, wenn er irgendwie sich nach Heil sehnt. Ist eigentlich nicht schlecht. Letztes Jahr habe ich gesagt, er stirbt, also so ähnlich wie in der Lazarus-Geschichte, ja, der Lazarus stirbt und wird auferweckt, damit die Jünger zum Glauben kommen und Gott verherrlicht. Und genauso ist es auch hier. Jesus reißt sie sozusagen über sein Kreuz in ihr Kreuz und verhilft ihnen dadurch zu einer Erfahrung von Auferstehung. Heute denke ich, ja, es ist aber zu kurz gegriffen. Also in allen Fällen geht es, ist sozusagen außen vor und unbestritten, dass es um Liebe Jesu geht. Der Tod Jesu, seine Hingabe ans Kreuz ist Liebe. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar liegt der Fehler darin, dass ich angenommen habe, er liebt so, wie wir lieben. Sozusagen mit extrinsischen Motiven. Also es muss einen Grund von außen geben, der in uns die Liebe entzündet und dann lieben wir. Also weil jemand schön ist oder berühmt oder Geld hat oder mutig oder die richtigen Meinungen oder, ja, das ist ganz unterschiedlich. Das gefällt jemanden und entzündet in uns die Liebe. Und so ähnlich habe ich gedacht, ist es auch bei Jesus. Er sieht uns armen Sünder und unsere unheile Welt, also da kann, die kann er wirklich zurecht sehen, die ist gut zu sehen. Und dann gibt er sich hin, um uns, weil er ein guter Mensch ist, eben liebt, um uns damit was Gutes zu tun, um uns sozusagen damit Liebe zu erweisen. Ich habe angenommen, er würde so lieben, wie wir lieben. Und denke heute, das stimmt nicht. Seine Liebe kommt ganz aus ihm selbst. Die braucht keinen äußeren Grund. Das ist eine Liebe, die sozusagen ganz jetzt ist. Unsere Liebe erfährt entweder die Liebenswürdigkeit in der Vergangenheit und reagiert darauf und ist in der Vergangenheit, oder wir haben gute Absichten und wollen dem Geliebten Liebe erweisen, damit er in Zukunft, und dann sind wir in der Zukunft. Er nicht. Er ist ganz im Jetzt. Seine Liebe ist reine Gegenwärtigkeit, pure Präsenz. Er braucht keinen Grund außen oder einen Zweck außen. Die Bergpredigt weist in dieselbe Richtung. Seine Liebe ist unabhängig von denen, die sie trifft. Sie trifft auch die Feinde und die Widersacher. Das muss kein Liebenswürdiger sein. Und seine Liebe ist unabhängig von Situationen, von Hass und Hohn. Am Kreuz, so sagt es uns Lukas, mitten in dieser Atmosphäre von Spott und Hohn, kann er seine Liebe noch dem reuigen Schächer erweisen? Oder geht seine Liebe bis zur Gottverlassenheit? Die hängt nicht ab von dem, was um ihn herum ist. Es ist eben eine Liebe, die aus der Quelle des Seins kommt, die einfach ist, ohne warum und ohne wozu. Sie ist Sein und kommt damit aus derselben Quelle, aus der alles Sein kommt, aus Gott. Und stellt Gott dar. In seiner Dahingabe. Heißt es auch in der Bergpredigt im Zusammenhang mit der Feindesliebe von Gott, der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Gott, das ist sozusagen der Inbegriff des Guten und der Inbegriff des Gerechten. Und der lässt über Gute und Gerechte, also und Ungerechte und Böse, die er eigentlich vertilgen und hassen müsste, genauso regnen, genauso die Sonne aufgehen. Also Gott, der Inbegriff des Guten und Gerechten, ist zugleich auch die Negation dessen. Er ist es und er ist es nicht. Er ist beides in einem. Und das stellt Jesus in dieser Liebe dar. Wenn diese Liebe unabhängig ist von außen, dann muss sie in den Tod gehen, wenn der Tod auf sie zukommt. Denn sonst wäre nicht klar, ob nicht doch das am Leben hängen stärker ist als diese Liebe. Also wo der Hohe Rat beschließt, er stirbt, den bringen wir um, der wird uns zu gefährlich, der bringt uns hier alles durcheinander, bleibt ihm sozusagen, wenn er, ja, was heißt sich treu bleiben, er ist, der er ist, bleibt ihm, muss er diesen Weg gehen in seine Passion und in seinen Tod. Und diese Überlegungen passen schon mal ganz gut zum Anfang unseres Evangeliums. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Also eine solche Liebe findet sozusagen ihre Vollendung nur in ihrer restlosen Dahingabe im Tod. Da wird sie, was sie ist. Und dann gelangt sie in die Quelle zurück, aus der sie kommt, nämlich aus dem Vater. Und genau das tut er. Das ist die Bestimmung, die er seinem Tod gibt. Er geht mit diesem Tod hinüber zu seinem Vater. Er liebt bis zum Ende. Er ist Liebe bis zum Ende und diese Liebe führt ihn im Tod zurück zum Vater. Noch eins ist interessant, die Stunde, von der ist oft im Johannesevangelium die Rede. Und jetzt weiß Jesus, dass seine Stunde gekommen ist. Das kann sich nur um seine Dahingabe, den Verrat und Passion und Kreuz und Tod handeln. Das ist das, was nach den Evangelien von heute Abend bis morgen Abend geschieht. In dieser kurzen Frist. Das ist die Stunde. Aber das Interessante ist, dass diese Stunde nicht die Stunde des Hohen Rates ist oder des Pilatus, die es dann hinbringen, ihn umzubringen, sondern diese Stunde, dieses Schicksal ist seine Stunde. Er bestimmt es. Und wenn ihr morgen, was ich euch empfehle, da rede ich auch noch mal drüber, mal die Passion lest, also vielleicht am extremsten ist es in der Johannespassion, aber es ist auch in allen anderen zu entdecken. Dann werdet ihr feststellen, wie sehr der Verurteilte, das Opfer sozusagen, wirklich der Herr in diesem Geschehen ist, seiner Prozesse und seiner Kreuzigung und seines Todes. Ja, das ist die eine Seite. Jesus, der liebt und Punkt. Jetzt kommt die andere Seite, die ist ja hier auch reichlich vertreten. Petrus. Petrus und die Jünger. Und Judas. Als Petrus die Füße, und es ist auch klar, dass diese Fußwaschung sozusagen ein Symbol dieser sich hingebenden, dienenden Liebe ist, die sich in der Kreuzigung und in seinem Tod vollzieht. Die deutet das. Also es geht nicht darum, das sieht man hier bei dieser Petrusstelle, willst du mir die Füße waschen? Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Dann alles, also Hände und Haupt. Und dann sagt er, wer gebadet ist, der ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Hier ist keiner gebadet. Es geht nicht um den Dreck an den Füßen. Ja. Es geht um ein Symbol. Es geht um eine Reinheit ganz anderer Art, die hergestellt wird durch das Sein Jesu, durch seine Haltung der Liebe. Also, Petrus wehrt sich. Könnt ihr sagen, ist eigentlich doch ganz schön, wenn man die Füße gewaschen kriegt. Nee. Er sagt, das ziemt sich ja gar nicht. Du, der Herr, willst mir die Füße waschen. Das bricht ja mit allen Konventionen. Und Konventionen gibt's, um Menschen zu schützen, dass einer was tut, also unkonventionell handelt und damit massiv ins Fettnäpfchen tritt, also etwas auslöst, wovon er überhaupt keine Ahnung hat, weil das, was er tut, für den Betroffenen eine Bedeutung hat und die man überhaupt als Außenstehender gar nicht ermessen kann. Das kennen wir ja alle. Wir machen was ganz Harmloses und erzielen eine riesige Wirkung, wo man richtig erschrecken muss, was jetzt eigentlich los ist. Also Jesus bricht hier eine Konvention. Und naja, das wirst du später verstehen. Er lässt sich vertrösten, weil es gibt noch eine andere Seite, nämlich die der Sehnsucht. Er will Anteil haben an Jesus. Er will in Beziehung sein und er will sich einlassen auf Jesus. kann jetzt nur ein bisschen rätseln, weswegen der Petrus so abweisend reagiert. Also er denkt ja an den Schmutz, meint er, dass Jesus ihn da entmündigt, weil Petrus sagt, ich weiß selber, wann meine Füße dreckig sind und ich kann sie auch selber waschen, das brauchst nicht du zu tun. Oder fühlt er sich nicht genügend herausgehoben, der große Petrus? Alle kriegen nur die Füße gewaschen. Er möchte ja aber auch noch die Hände und den Kopf gewaschen bekommen und kriegt auch nur die Füße gewaschen, wird also eingereiht. Ist es das, was ihn kränkt? Er wird es später verstehen. Später. Wann ist später? Ist ja nicht mehr viel Zeit, ne? Muss ja alles in den nächsten 24 Stunden passieren. Das Augenfälligste ist, dass als Jesus verhaftet wird, die Jünger abhauen. Und Petrus sticht tatsächlich noch ein bisschen raus, der haut nicht ab, der verleugnet ihn. Ist ja vielleicht vom gesunden Menschenverstand alles ganz in Ordnung, die bringen sich halt in Sicherheit, soll er gucken, wie er zur Rande kommt. Aber das empfinden sie so nicht. Sie fühlen, dass sie versagt haben. Dass sie nicht standgehalten haben. Und Petrus, oje. Das ist ihr Empfinden, weil sie irgendwie an diesem Jesus hängen. Sie wollen Anteil an ihm haben. Und dann fallen sie um wie die Fliegen. Und die Evangelien schildern es dann so, der Auferstandene tritt in ihre Mitte und sagt, der Friede sei mit euch. Das heißt an der Stelle bestimmt nicht nur guten Tag, sondern Versöhnung. Und da erleben sie etwas von dem, worum es in dem ganzen Geschehen geht. Da, wo sie gefallen sind vom Sockel ihrer vermeintlichen Größe und Identität, weggelaufen und verleugnet haben. Da erleben sie sich von seiner Liebe bejaht. Gerade da. Gerade da, wo ihre Identität am Zersplittern ist, gerade da werden sie gehalten. Das ist es, worum es geht. Es hat auch die Kehrseite, also so ein bisschen wie bei der Fußwaschung, die ja nur ein Symbol ist. Das Leben führt uns immer wieder ans Kreuz, an die kleinen Kreuze, die es, kleinen und großen, die es bringt. Der Unzufriedenheit, von Verlusten, von Enttäuschungen, von Überforderung, ganz gleich. Es mangelt eigentlich nicht. Und wenn man die trägt und an sich heranlässt, dann merkt man auch, wie etwas vom Sockel der eigenen Identität wegbricht. Vorstellungen, Erwartungen, die einfach nicht zu halten sind. Die sind nicht wahr. Es sind Illusionen. Und dann zerbricht unsere Identität an der Stelle. Und das ist die Chance zu erfahren, dass wir aus der Quelle des Seins gehalten werden, unbedingt bejaht. Dass wir leben können mit dem zersplitterten Sockel. Ja, sogar ein Stück befreit, weil wir ja immer gucken müssen, dass der Sockel schön heil bleibt, dass dem nichts passiert. Und wenn, müssen wir das reparieren. Und jetzt kann man ihn einfach in Stücke gehen lassen. Weil die eigene Identität von woanders her gehalten wird. Ja, noch ein kurzes Wort zum Judas. Auch nur eine Hypothese. Auf die wäre ich bestimmt nicht gekommen, wenn mir hier nicht mal eine Frau begegnet wäre, von der ich gelernt habe, dass man auf der einen Seite sich nach Liebe total sehnen kann und sie ablehnt, sobald auch nur ein Schimmer über den nächsten Hügel kommt. Weil eine unbedingte Liebe, die haben wir alle entbehrt. Wir sind alle irgendwie geliebt worden, aber irgendwie bedingt. Und auch das noch oft recht wenig. Also an der Stelle haben wir alle Leid. Aber wir haben ein Leben lang gelernt, uns darin einzurichten und damit zurechtzukommen und uns zu behaupten. Und jetzt kommt plötzlich die Liebe daher, die wir immer ersehnt und nie bekommen haben. Die fegt alles weg, was wir aufgebaut haben. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Manche mögen das nicht. Ich glaube, dass Judas einer von denen ist. Das ist zu gefährlich. Das fegt auch ein Stück den Thron weg, den man sich dann mühsam baut in seiner Welt. Schaffen wir die Wirklichkeit nach unseren Vorstellungen und Erwartungen und glauben, das wäre sie. Und die Konventionen schützen uns, dass wir das auch glauben können. Und da sind wir der Herr, sind wir der Gott. Aber wenn die unbedingte Liebe kommt, ist das alles Dreck. Das wird auch für uns immer wieder die Herausforderung sein. Ob wir das, was uns nicht in den Kram passt, also sozusagen das Kreuz in unserem Leben, ob wir das an uns heranlassen und tragen, damit es uns zur Auferstehung verhilft. Und uns darin in unserem kleinen Maßstab so ähnlich ausliefern, wie er es tut. Dann kommunizieren wir wirklich mit ihm, wahrhaft. Dann nehmen wir Anteil an seinem Leib und seinem Blut.